Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Strafrecht.at Reloaded, der Podcast zum Lehrbuch. Ich sitze hier mit Sarah Obino an den Reglern. Ich bin Ingeborg Zerbes, ich habe im Moment die Vorlesung und zu dieser Vorlesung nehmen wir im Moment die Podcasts auch auf, die Vorlesung zu STEOP. Deswegen Klartext, Strafrecht, STEOP, Studieneingangs- und Orientierungsphase.
Hallo bei RT Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Ich habe noch nachzuholen, zusammengerafft zu berichten über die Tötungsdelikte und über die Vermögensdelikte. Tötungsdelikte. Die vorsätzlichen Tötungsdelikte. Der gesamte besondere Teil des Strafrechts beginnt mit ihnen, und zwar mit Mord. Wer einen anderen tötet, heißt ganz schlicht der Tatbestand. Das ist ein Vorsatzdelikt. Wer einen anderen tötet, Vorsatzdelikt. Ist es deswegen, weil man diese Bestimmung gemeinsam mit § 7 Absatz 1 StGB lesen muss. Überall, wo nicht Fahrlässigkeit draufsteht, ist ein Vorsatzdelikt drin. Wer also einen anderen tötet, der ist, außer es sind besondere andere Umstände, zu denen komme ich noch, der begeht einen Mord und die Strafdrohung ist Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren oder mit lebenslanger Freiheitsstrafe. Wir haben, das ist eigentlich im StGB die höchste Strafdrohung, nur bei den ganz hinten stehen diese Delikte, bei Völkermord ist es eine zwingend lebenslange Freiheitsstrafe. Ansonsten kommen Sie sozusagen mit unserer, sagen wir jetzt mal, mit der Alltagskriminalität zurecht, mit dieser Strafdrohung, das ist die Höchststrafdrohung, 10 bis 20 Jahre oder lebenslang. Mit dieser Alternative für einen nicht so schweren Fall eben eine Strafe zu wählen zwischen 10 und 20 Jahren und nicht lebenslang. So, jetzt gibt es aber neben dem Mord mit dieser ganz hohen Strafdrohung noch bestimmte privilegierte Formen, heißt Formen vorsätzlicher Tötung, die unter einer geringeren Strafe stehen, weil man gewisse entlastende Elemente hat. Totschlag, das ist die Tötung in einem schwerwiegenden Affekt. Wer in einer allgemein begreiflichen heftigen Gemütsbewegung dazu hinreißen lässt, einen anderen zu töten, dann sinkt die Freiheitsstrafe auf nur 5 bis 10 Jahre. Achtung, das ist jetzt nicht jeder Zorn, den man hat, sondern es ist ein schwerwiegender, allgemein begreiflicher Affekt. Das heißt, eine Person, die mit den rechtlichen Werten angemessen verbunden ist, kann nachvollziehen, dass jemand in einen solchen schwerwiegenden Affekt gerät. Also die Schuld eines solchen Affekttäters ist gemildert, wird sehr selten angewendet in der Judikatur. Das sind schon wirkliche, wirkliche Extremausraster und es muss die Gründe, die zu diesem Affekt geführt haben, müssen eben auch allgemein nachvollziehbar sein. Dann gibt es auch mit geminderter Schuld, § 79, die Tötung eines Kindes bei der Geburt. Gemeint ist oder aufgegriffen wird der Sonderzustand, in den eine Mutter gerät oder geraten kann, die ein Kind zur Welt bringt gerade oder noch unter den Einwirkungen dieses doch durchaus belastenden Vorgangs steht. Es kann manchmal so eine vorübergehende psychotische Ausnahmeerscheinung auftreten und es gibt Verzweiflungstaten, dass Mütter ihr eigenes Kind umbringen in so einem Zustand. Sehr selten, aber es gibt das. Wichtig ist, es betrifft diese privilegierte, also in der Strafe herabgesetzte Tötung nur die Mutter. Wer ihr dabei hilft, ist ganz normal Mörder. Es geht also nur um den Sonderzustand der Mutter, der mit uns ihre Schuld herabgesetzt hat. Es muss also der aufrechte Geburtsvorgang sein, in dem die Mutter verzweifelterweise Hand anlegt oder noch immer unter diesen Einwirkungen des Geburtsvorganges. Ein paar Wochen nach der Geburt ist das natürlich vorbei. Das kann eine Verzweiflungstat sein, aber es ist nicht mehr eine Tötung eines Kindes bei der Geburt, so wie das Gesetz es eben verlangt. Die Strafdrohung sinkt auf 6 Monate bis 5 Jahre. Und dann haben wir ein Kapitel, das würde ich jetzt 2 Delikte dazu nennen, sozusagen im weitesten Sinn Suizidbeihilfe. Einmal ist diese Suizidbeihilfe voll strafbar, nämlich dann, wenn die Beihilfe so weit geht, dass derjenige, der tötet, die Tat wirklich ausführt. Also das ist die Tötung auf Verlangen. Es geht über eine Beihilfe natürlich hinaus. Ja? Aber das ist sozusagen die Mitwirkung, im weitesten Sinne die Mitwirkung an einem fremden Sterbewunsch. Wer einen anderen auf dessen Verlangen, auf dessen ernstliches und eindringliches Verlangen tötet, ist zwar strafbar, also so nachvollziehbar dieser Tötungswunsch des anderen ist, man darf mit Strafdrohung keine andere Person töten. Das heißt, die Herrschaft über das Tötungsgeschehen darf ich nicht haben. Ich bin dann Täter einer Tötung auf Verlangen und von 6 Monaten bis 5 Jahren strafbar, also viel geringfügiger als Mord. Für einen solchen Täter spricht natürlich, dass das Opfer sterbewillig ist. Ja? Dennoch, wir haben volle Strafbarkeit. Also volle Strafbarkeit mit herabgesetzter Strafdrohung, aber wir haben keine Strafentlastung, also keine Straflosigkeit. Straflosigkeit haben wir in ganz bestimmten Fällen einer Mitwirkung an einer Selbsttötung. Die Mitwirkung an der Selbsttötung unterscheidet sich von der Tötung auf Verlangen dadurch, dass die Mitwirkung an der Selbsttötung so gestaltet ist, dass der sich Tötende selbst Hand an sich legt. Ich helfe ihm dabei, ich gebe ihm eine Waffe, ich gebe ihm Medikamente, ich setze eine Infusion, die er sich dann selber in Gang setzt. Das heißt, die Sterbeaktion wird bei der Mitwirkung an der Selbsttötung durch den Sterbewilligen selbst in eigener Herrschaft ausgelöst. Dann komme ich in einen Bereich, der teilweise strafbar ist. Wenn ich nämlich jemanden verleite, sich selber zu töten, bin ich zwar geringfügiger strafbar als wegen Mordes, aber ich bin strafbar von 6 Monaten bis 5 Jahren. Das ist die Verleitung zur Selbsttötung. Und in einem ganz schmalen Bereich, ich werde ihn gar nicht ganz ausbreiten, in einem ganz schmalen Bereich ist die Mitwirkung an der Selbsttötung nicht zu bestrafen. Nämlich dann, wenn eine Person an einer schweren, unheilbaren Krankheit im Sinn des Sterbeverfügungsgesetzes leidet. Nur dann ist die Mitwirkung an der Selbsttötung straflos. Das muss vorliegen, es muss diese Krankheit vorliegen. Wenn diese kranke Person minderjährig ist, bin ich strafbar, wenn ich an ihrer Selbsttötung mitwirke. Und wenn ich dabei verwerfliche Beweggründe habe, bin ich strafbar, auch wenn diese Person krank ist. Ja? Wichtig ist, der Hauptgrund oder das, was man durch eine Entscheidung motiviert des VfGH, des Verfassungsgerichtshofs, was man ändern wollte, ist, dass Personen, die einer schwerwiegenden, unheilbaren Krankheit leiden, dass die Hilfe in Anspruch nehmen können zu ihrem selbst durchgeführten Sterbewunsch und dass der Helfer, die Helferin dieser Handlung eben nicht strafbar ist. Um den Sterbewunsch, der aufgrund dieser Krankheit, schwerwiegenden Krankheit nachvollziehbar ist, um diesen Sterbewunsch also die Umsetzung dieses Sterbewunsches zu erleichtern, ohne dass derjenige, der hilft, eine Strafdrohung ausgesetzt ist. Das ist noch nicht lange so. Es war früher die Mitwirkung an der Selbsttötung vollumfänglich strafbar. Also erst seit 2021 hat sich das Gesetz geändert. So, jetzt mache ich einen großen Schritt in was ganz anderes und was völlig harmloseres. Und zwar jetzt in die harmlosen Vermögensdelikte. Vermögensdelikte sind, gleich einmal vorausschickend, die sind durchwegs Vorsatzdelikte. Anders als bei der Körperverletzung, wenn Sie sich erinnern können, Körperverletzung ist sehr viel fahrlässig. Also jede fahrlässige Körperverletzung außer einem Minimalbereich ist strafbar bei uns. Jede fahrlässige Körperverletzung, erst recht die vorsätzliche Körperverletzung mit einer fahrlässigen schweren Folge. Haben wir alles in einer anderen Sendung aufgenommen. Jetzt gehe ich über zu den Vermögensdelikten. Vermögensdelikte. Da gibt es einmal ein paar Delikte, die sich gegen das Eigentum richten. Das sind der Diebstahl, die Unterschlagung und die Veruntreuung. Das ist ein Set von Delikten, das sind gewaltfreie Vermögensdelikte und sie richten sich, das ist ihnen gemeinsam, gegen das Eigentum und sie sind ausgerichtet auf die Zueignung einer fremden Sache. Das ist beim Diebstahl wirklich eine Sache und bei der Veruntreuung und Unterschlagung auch noch Forderungen. Die Unterscheidung ist jetzt nicht wahnsinnig relevant. Gemeinsam haben die Delikte eben, dass ein Täter das Eigentum verletzt, um sich eine fremde Sache zuzueignen. Ja? Beim Diebstahl ist es so, dass er die Sache wegnimmt. Diebstahl ist sozusagen Betätigung eines Zueignungsvorsatzes durch Wegnahme einer Sache, durch sogenannten Gewahrsamsbruch. Unterschlagung ist die Zueignung einer Sache, die man bereits innehat, nachdem die Sache eine bestimmte Vorgeschichte hat. Diese Vorgeschichte ist im Gesetz genauer geschildert. Man hat diese Sache schon in eigener Gewahrsame, also in eigener Herrschaft. Man hat sie dort entweder, weil sie ohne durch das eigene Zutun in diese Gewahrsame geraten ist, beispielsweise ist mir ein Tier zugelaufen, oder weil sie durch Irrtum in meine Gewahrsame geraten ist, zum Beispiel ist mir ein Guthaben bei der Bank irrtümlicherweise überwiesen worden, ein Gut, das in meine Gewahrsame geraten ist, und ich eigne mir das zu, ohne der Bank zu sagen, hoppala, da ist ein Fehler. Oder es handelt sich um ein Gut, das ich gefunden habe, also eine gewahrsamsfreie Sache, und statt sie ins Fundbüro zu bringen, zurückzugeben, wie auch immer, behalte ich sie mir. Das ist eine Fundunterschlagung. Und die weitere Möglichkeit ist, ich habe eine Sache durch einen vorsatzfreien Gewahrsamsbruch eigentlich an mich gebracht. Sagen wir, ich habe eine Sache irrtümlich eingesteckt, die jemand anderen gehört. Zu Hause merke ich, das ist nicht meine Sache, und eigne mir die Sache zu. Dann habe ich eine sogenannte Anschlussunterschlagung begangen. Also man unterschlägt ein Gut, das man bereits in Gewahrsam hat. Man unterschlägt es, indem man es sich zueignet. Das hat man bereits in Gewahrsam, aber man gibt es nicht mehr raus. Man integriert es in die eigenen Gegenstände, könnte man sagen. Ein ähnliches Vermögensdelikt ist die Veruntreuung. Das ist 133 StGB. Auch diese Sache, jemand, der eine Sache veruntreut, hat sie schon inne. Man hat schon die Sachherrschaft über eine Sache, aber man müsste sie beispielsweise zurückgeben oder weitergeben. Man müsste sie in einer Lieferung zustellen an jemanden anderen. Also, man gibt das gemietete Auto nicht zurück. Man gibt die ausgeborgten Gegenstand, den ausgeborgten Schmuck nicht zurück. Mit dem entsprechenden Vorsatz. Alles sind Vorsatzdelikte. Oder ein Lieferant, der eigenständig, in eigenständiger Sachherrschaft andere Dinge zustellt, also bestimmte Lieferungen zustellt, und er behält sich die Sachen. Der hat die Sache anvertraut zur Weitergabe. Wenn er sie behält, dann hat er eine Veruntreuung begangen. Das ist Zueignung eines anvertrauten Gutes. Sie sehen, diese Delikte, die ergänzen einander. Diebstahl, Unterschlagung und Veruntreuung. Das waren jetzt die gewaltlosen Vermögensdelikte. Wenn ich einen Diebstahl, also eine Wegnahme begehe, unter Anwendung von schwerwiegender Drohung, Drohung gegen Leib und Leben oder gar Gewalteinsatz, dann begehe ich einen Raub, also ich vollbringe eine Wegnahme durch Gewalt oder Drohung gegen Leib und Leben. Dann habe ich einen Raub begangen, viel schwerer strafbar als der Diebstahl, Freiheitsstrafe von 1 bis zu 10 Jahren aufgrund dieses Gewalt- bzw. Drohungsanteils. Und wenn Sie es mit dem Diebstahl vergleichen, der Diebstahl hat eine Strafdrohung von Freiheitsstrafe bis zu 6 Monaten. Also da sieht man, wie empfindlich wir eigentlich sind im Hinblick auf Gewalt, wie da die Strafdrohung in die Höhe schnellt. Wir haben 1 bis 10 Jahre zu bestrafen durch den Einsatz von Gewalt oder gefährlicher Drohung. Also von gefährlicher Drohung mit einer gegenwärtigen Gefahr für Leib und Leben, so steht es im Gesetz. Dann gibt es verschiedene Raubqualifikationen. Dann gibt es auch noch eine Erpressung, die kommt viel seltener vor. Und es gibt auch noch mit Gewalt endgültig begangen eine Diebstahlsvariante, das ist der räuberische Diebstahl. Dann erhält man sich die bereits weggenommene, zumindest teilweise weggenommene Sache. Die behält man sich oder man bringt sie in Sicherheit, weil man beim Diebstahl erwischt wird und schubst einen anderen weg. Das ist dann bereits ein räuberischer Diebstahl. Gewalt oder Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben. Wer sich die bereits weggenommene Sache so erhalten will, der begeht einen räuberischen Diebstahl und keinen Raub. Strafdrohung ist dann 6 Monate bis 5 Jahre. Wichtig ist, es genügt, wenn man sozusagen schon mit Gewahrsame erreicht hat, um zu sagen, der hat die weggenommene Sache durch einen Schubs endgültig behalten. Ja, dann gibt es natürlich noch die Sachbeschädigung. Das ist, glaube ich, nicht weiter wichtig zu erklären. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was ist eine Sachbeschädigung. Auch das ist ein Vorsatzdelikt und es sind so ein paar Begehungsweisen aufgezählt. Man zerstört, beschädigt, verunstaltet oder macht eine Sache unbrauchbar. Das sind relativ bildhafte Tätigkeiten. Ich glaube, ich muss sie nicht näher erklären. Ja, ein wichtiges Standardvermögensdelikt ist natürlich wieder anders konstruiert als diese Eigentumsdelikte, der Betrug. Was passiert bei einem Betrug? Betrug, die Tathandlung des Betruges ist eine Täuschung. Die Täuschung muss, und das alles in einem kausalen Zusammenhang, die Täuschung muss zum Irrtum des Getäuschten führen. Der Getäuschte vollzieht dann selber, weil eben belogen und weil sich irrend, vollzieht dann selber eine Vermögensverschiebung. Und diese Vermögensverschiebung wird nicht kompensiert. Das heißt, diese Vermögensverschiebung bedeutet für ihn ein Vermögensschaden. Täuschung, Irrtum, Vermögensverschiebung, die schädigend ist. Beim Betrug oder Betrug erkennen Sie daran, erstens einmal, der Täter lügt das Opfer an. Er sagt zum Beispiel, hey, du schuldest mir ja noch 1000 Euro. Und das Opfer lässt sich täuschen und gibt die 1000 Euro. Oder man behauptet, echten Schmuck zu verkaufen und in Wahrheit ist es eine billige Imitation. Das Opfer sieht sich getäuscht, gibt mehr Geld aus oder überhaupt gibt Geld aus, jedenfalls mehr als dann kompensiert wird, man bekommt eine billige Imitation. Stattdessen die Vermögensverschiebung, die das Opfer selber leistet, das ist wichtig beim Betrug, das Opfer leistet selber die Vermögensverschiebung. Und diese Vermögensverschiebung wird nicht kompensiert durch einen entsprechenden Betrag, sei es jetzt ein korrekter Preis. Also Betrug bedeutet, also wichtig ist beim Betrug, das Opfer schädigt sich selbst oder schädigt einen anderen, aber das Opfer vollbringt selber die Vermögensverschiebung aufgrund der Täuschung. Wenn der Täter, die Täterin selbst hingreift und die Vermögensverschiebung vornimmt, ja, dann ist es kein Betrug, dann ist es wahrscheinlich ein Diebstahl. Und da gibt es auch ein paar Abgrenzungsfälle zwischen Trickdiebstahl und Betrug. Ich möchte jetzt gar nicht auf die eingehen. Aber beim Betrug wird das Opfer getäuscht. Also zum Beispiel, es kauft eine Kette und es wird gesagt, ja, tolle Kette, das sind echte Perlen. In Wahrheit sind das billigst Imitationen. Das heißt, das Opfer zahlt einen hohen Betrag, ein paar tausend Euro für eine Perlenkette und kriegt als Kompensation dafür eine Imitation, die vielleicht 100 Euro wert ist, wenn es hochkommt. Das heißt, der Betrag, der Fehlbetrag oder der unterschiedliche oder der Differenzbetrag zwischen dem, was das, die Sache wert ist und das Opfer sozusagen meint zu bezahlen und dem, was es sozusagen für diesen hohen Betrag bekommt, der Differenzbetrag ist der Betrugsschaden. Also es ist eine Täuschung, ich behaupte, das sind echte Perlen, Punkt 1. Das Opfer irrt sich entsprechend, das Opfer verschiebt Vermögen, mehr Vermögen als das wert ist, was es dafür bekommt. Klassischer Betrug. Ein klassischer Betrug. Schwerer Betrug ist dann noch begangen in verschiedenen Methoden. 147 müssen wir jetzt alles gar nicht genau aufschlüsseln. Wichtig ist, dass Sie den Betrug von den Eigentumsdelikten, von diesen Eigentumsverschiebungsdelikten, von Diebstahl, Veruntreuung und Untreue unterscheiden können. Der Betrug ist Selbstschädigung durch das Opfer. Und jetzt springe ich zu einem ganz anderen, zu einem komplizierten Vermögensdelikt. Das findet vor allem im Wirtschaftsstrafrecht statt. Und da geht es sehr oft um ganz hohe Beträge. Und da, also die Untreue, die ich damit anspreche, 153 StGB, der Tatbestand lautet, wer seine Befugnis über fremdes Vermögen zu verfügen, wissentlich missbraucht. Es geht um die Befugnis über fremdes Vermögen zu verfügen. Merken Sie sich gleich hierzu den Begriff der Vollmacht. Man handelt bei der Untreue, nicht zu verwechseln mit Veruntreuung, man handelt bei der Untreue im fremden Namen. Und man begeht im fremden Namen unter Einsatz einer Vollmacht ein Rechtsgeschäft. Und zwar ein vermögensschädigendes Rechtsgeschäft. Denn es geht weiter, wer durch einen solchen Befugnismissbrauch den anderen, der ihm die Befugnis erteilt hat, schädigt, am Vermögen schädigt. Das heißt, es geht immer um Rechtshandlungen, es geht um Einsetzen einer Vollmacht, um im fremden Namen für denjenigen, den man vertritt, einen Vermögensschaden herbeizuführen. Das kommt in unserer arbeitsteiligen Wirtschaft sehr oft vor. Es kommt immer vor, wenn man zum Beispiel als Geschäftsführer einer GmbH handelt. Man verpflichtet einen anderen oder man hat eine Vollmacht für die GmbH, das GmbH-Vermögen zu verpflichten. Genau ein Missbrauch dieser Vollmacht, wenn ich ein schlechtes Geschäft wissentlich abschließe, dann führt das zu einem Schaden bei der GmbH, bei meinem Unternehmen. Es ist genauso spielen mit einer Aktiengesellschaft oder mit einer sonstigen juristischen Person. In unserem arbeitsteiligen Leben ist eine Untreue immer dann, wenn einer im Auftrag eines anderen handelt. Und es ist natürlich auch, Sie haben vielleicht schon gehört, es gibt immer wieder Verurteilung von Politikern. Die das Geld ihrer politischen Institution, also eines Ministeriums oder eines Landes, eines Bundeslandes oder einer Gemeinde verbraucht haben. Ein Minister, eine Ministerin handelt im Namen des Bundes. Und wenn sie ihr Budget missbräuchlich einsetzt, zum Beispiel für was anderes als für das, was es gewidmet ist, ja, dann könnte das eine Untreue sein. Ja? Ministerinnen, Minister oder sonstige Politikerinnen handeln oft im Namen der Gebietskörperschaft, sei es jetzt Bund, sei es Land, sei es Gemeinde. Und wenn da Gelder missbräuchlich eingesetzt werden, das immer wieder vorkommt, dann begehen diese Personen eine Untreue. Natürlich nur mit einem entsprechenden Vorsatz. Nämlich es heißt dort, wer seine Befugnis wissentlich missbraucht. Man muss also die Befugnis mit dem Wissen, dass es ein Fehlgebrauch ist, verwenden. Und dadurch muss ein Schaden eintreten. Bereicherungsvorsatz ist bei der Untreue nicht erforderlich. Das ist ein relativ kompliziertes Vermögensdelikt und ist insbesondere, wie ich schon gesagt habe, im großen Wirtschaftsstrafrecht interessant. Also da geht es gar nicht so um kleine Sachen sehr oft, sondern da geht es eben um Millionen oder gar Milliardenbeträge, die unter Untreue verloren gehen. Ja, jetzt mache ich einen Punkt bei diesen Vermögensdelikten. Aus der jetzigen Sicht der Dinge haben wir noch 2 Vorlesungsstunden vor uns. Ich freue mich, wenn ich Sie dort antreffe. Vielen Dank fürs Zuhören.